Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Ich habe es gerade nachgeguckt, weil Marcel war schon ganz hibbelig, wusste die Folgennummer nicht. Und wir betreiben ja mittlerweile hier so ein kleines Sharing, ne? Also ab und zu bin ich auch mal dran, übernehmen für Marcel, also Folgennummer 92. Und vielleicht muss ich Marcel auch noch den ein oder anderen Redeanteil heute abnehmen, weil die Stimme ist etwas rau. Also Marcel war in irgendeinem Pub oder so unterwegs.
Ich habe noch die Raucherlunge vom Wochenende. Nein, wir hatten ein Sportevent in einer sehr warmen Sporthalle. Das ist jetzt ja auch dann schon wieder fast 4 Wochen her nach Aufzeichnung. Aber das drückt dann auf die Stimme. Ich hoffe, ich bin schnell wieder.
In einer warmen Sporthalle?
In einer warmen Sporthalle, ja,
in einer Kälte Schwimmhalle. Kälte ist so das Problem, aber.
In einer Schwimmhalle Anfang September bei 30 Grad Außentemperatur wird's gerne mal 35 Grad in der Schön. Halle, 90% Luftfeuchtigkeit. Man kann sich vorstellen, was das mit einem so macht. Ich finde es gut, dass du die Folgennummer rausgesucht hast. Bist ja der Einzige, der jetzt hier das Mobiltelefon noch offiziell anhaben darf.
Ja.
Weil du hast eine Sondergenehmigung bekommen.
Sondergenehmigung vom Head of Podcast,
genau.
Marcel.
Genau. Und deswegen, ich glaube, mehr Worte brauche ich gar nicht zu Beginn mehr sagen. Dann können wir direkt zum Thema kommen, ohne uns hier jetzt noch groß 5 Minuten wieder über Gott und die Welt zu unterhalten.
So ist es. Wir steigen direkt ein und in dem Zuge sage ich herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Hol doch erstmal alle Leute ab, weil ich glaube, du bist dem einen oder anderen im PCO-Kontext und vielleicht auch darüber hinaus, man darf dich ja gar nicht auf nur PCO reduzieren, das muss man ja auch sagen, das werden wir im Laufe der Folge mit Sicherheit auch noch hören von dir, aber hol die Leute einmal ab, wer du bist, was du so machst und was dich auszeichnet und so besonders fiese Frage.
Besonders fiese Frage von Anfang, also ja. mein Name, hast du den Vornamen, hast du schon gesagt? Mein Nachname ist Burger, ich komme aus dem Schwarzwald.
Schöne Ecke.
Und wirklich schöne Ecke und bin schon seit ungefähr 30 Jahren da weg. Ne?
Was hat dich da weggezogen?
Erstmal die ersten beruflichen Situationen. Ich habe mal Informatik studiert, vor ewig langer Zeit, als es noch sehr in war, an dieser Stelle genannt.
Hieß es da schon Informatik?
Es hieß schon Informatik, sogar Wirtschaftsinformatik.
Ah, sehr gut.
Und dann bin ich sozusagen zu dem Zeitpunkt in den Norden geflüchtet, weil dort war ganz viel Bedarf. Mhm. Von mir aus gesehen, Schwarzwald Nord war Frankfurt, also noch unterhalb des sogenannten Weißwurst-Äquators.
Ne? Ja.
Und dort bin ich eine Zeit lang gewesen, bevor ich dann hier nach Osnabrück gekommen bin. Und was mache ich heute hier? Ich arbeite für die Klaus-Hellmann-Gruppe. Wir sind ein Verbund von Unternehmen, die so ein bisschen im Hintergrund unterwegs sind. Da gehört die Hellmann Worldwide Logistik dazu. Da gehört die Autoweller-Gruppe dazu. Da gehört dazu die Hellmann Prozessmanagement, da gehört die Ravi dazu, da gehört die PCO mit dazu und noch 1-2 andere kleinere, die wir da auch mit betreuen. Und ich bin sozusagen die rechte und linke Hand der Eigentümer und versuche, ich meine, das wird oft so gesagt, als Schweizer Taschenmesser jedes Problem zu lösen, das vor mich hinkommt.
Die Nähe zur Schweiz ist ja schon mal gegeben durch deine Schwarzwald-Historie.
Genau.
Also das muss man ja sagen. Ist dann das auch schon, was dich auszeichnet, sage ich jetzt mal? Einmal vielleicht, wenn man mal auf die IT-Sicht guckt, dass du schon so lange, sage ich jetzt mal, dich mit Informatik beschäftigst und auf der anderen Seite in so vielen verschiedenen Unternehmen auch Einblicke hast, kann man das so sagen? Oder was würdest du sagen, zeichnet dich aus?
Ich glaube, das Wesentliche ist so ein bisschen das Gesamtpaket. Ne?
Mhm.
Als ich knapp 16, 17 war, mein Papa ist Steuerberater. Ist nicht ganz so der erstrebenswerteste Job gewesen für mich.
Mhm.
Aber mein Papa wollte 1986 IT haben. Und da gab es halt noch diese schönen, großen, dicken XT-Kisten. Und er hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Also hat er seinen Sohn gefragt, mach doch mal. Und der Sohn hat dann gesagt, irgendwann mal so, oh, ist ja ganz spannend, könnte ich vielleicht auch mal zum Beruf machen. Hat aber vorher eine Bankausbildung gemacht.
Ja, perfekt.
Also von dem Steuerlichen mit meinem Daddy zusammen über Hausverwaltung, über PCs in die Bankausbildung hinein. Und dann an dieser Stelle ging es natürlich mal weiter in Richtung Studium. Ne? Und dann habe ich, wie schon mal erwähnt, Wirtschaftsinformatik studiert, wollte aber eigentlich Volkswirtschaft und Psychologie studieren. Da hat es aber nicht ganz gereicht. Numerus clausus.
Kenne ich.
Wir haben alle so interessante Dinge. Und schwupps, habe ich Informatik studiert. Das habe ich nach 3,5 Jahren fertig gehabt. Und plötzlich war ich ein Informatiker mit einer Bankausbildung, mit einer Steuerberatungskenntnis, mit weiß Gott was dazu. Und was hast du dann gedacht, was du dann machst? Ja, da gehst du in die Beratung. Das ist so das Klügste, was man machen kann. Ne? Also habe ich dann 10 Jahre lang bei der Accenture oder damals Anderson Consulting verbracht und habe mich mit allen möglichen Arten von IT, Strategie, Organisationsprojekten rumgeschlagen. Und deshalb zeichnet mich aus, wahrscheinlich ganz, ganz viele Perspektiven reinzunehmen und ganz viele Dinge einfach neben dem Digitalen, neben dem heute als digitales Wissen, damals hast du gesagt, technisches Wissen, dass man das hat. Ne? Und dass man als vieles überführen und zusammenfügen kann. Ne?
Ist gerade dieses Interdisziplinäre wird ja auch immer wichtiger, wenn man auf die IT guckt. Und du hast es dann zum Glück damals schon gehabt, durch verschiedene Perspektiven, die einfach dir zugetragen wurden oder für die du dich selber auch interessiert hast.
Ja, vieles daran, also man schreibt normalerweise seine Lebensläufe ja mit sehr zielgerichtet und sagt, ich habe das gemacht wegen dem und das gemacht wegen dem. Ja. Das ist bei mir auch in meinem Lebenslauf steht da so drin, ne, an dieser Stelle. Aber es war mehr und mehr Zufall. Ne? Weil man in diese Themen reingerutscht ist und hat einfach diesen Spaß daran gehabt, das auch miteinander zu verbinden. Dadurch bleibt man hungrig und lernt immer mehr dazu und ist mit Neugier auf die Themen gegangen. Ne? Und wenn das nebenbei eine Mischung aus kaufmännisch, IT, Prozesswissen und so weiter ist, dann wird das mit der Zeit sehr rund. Ne? Und man kann auch Unternehmen dann auch relativ einfach und schnell verstehen, weil man, sobald man in Architekturwissen, da kommen wir gleich mal dazu, ne, in Architekturwissen unterwegs ist, fängt man an, Unternehmen zu schematisieren, ne, und bemerkt dann an der Stelle, die laufen immer ähnlich. Und dann macht man es 20 Jahre lang oder okay, weiß man, wie es nächste halbe Jahr geht.
Also da hast du ja schon früh einen Glücksgriff, wusstest also schon sehr früh, nach Frankfurt kommt Osnabrück und Osnabrück wird irgendwann mal Digitalstandort Top 10 in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wo wir uns aktuell befinden. Ich meine, wir sind im letzten Ranking, das jetzt auch mal von irgendeinem Institut rauskam, auch irgendwie unter den Top 10, wenn mich nichts täuscht. Ich glaube sogar vor Münster, das wollen die alle gar nicht hören, aber Osnabrück ist ja mittlerweile sehr stark, was Startups und Digitalisierung angeht und du hast es schon früh gewusst.
Ganz dringend, also es war eigentlich auch eher wieder so ein Zufall, ne? Weil meine damalige Freundin, meine heutige Frau, ne, hat gesagt, du musst mal was anderes machen als Beratung, ne? Und dann habe ich hat sie eine Anzeige gefunden, der Hellmann Worldwide, dass man hier einen neuen CIO sucht. Und ich dachte so, das ist ein weiterer Zufall. Interessant, probieren wir mal aus. Ne? Bin im November 2004 hier nach Osnabrück gekommen und habe einen ganz tollen Unternehmer getroffen, den Klaus Hellmann, eine tolle Unternehmung getroffen, habe gesagt, boah, da muss ich hin. Ne? Und das war der Start, dass ich nach Osnabrück gekommen bin. Ne? Und damals war Osnabrück, man konnte noch nicht sehen, dass da digitale Entwicklung und weiß Gott was besteht. Ne? Und das ist einfach eine ganz andere Zeit gewesen. Da waren andere Themen salonfähig. Da hat man sich noch sehr stark mit dem Thema auch Business Reengineering, Kaizen, TQM, Prozessmethoden befasst. Ne? Das in der Folge natürlich zu solchen Themen wie Digitalisierung führt. Aber damals war das noch nicht so. Und ich habe ein IT-Team ja gefunden bei der Hellmann Worldwide, das auch noch nicht in dieser modernsten Welt angekommen ist, die man natürlich im Frankfurter Raum, wo ich vor 10 Jahren unterwegs war, schon wirklich leben konnte, sodass auch hier viel Arbeit dann entstanden ist. Und ich glaube, durch die Hellmann Worldwide, durch die Größe des IT-Teams hier und auch der PCO, ne, ist viel in Osnabrück mit entstanden, weil man da natürlich auch wirklich Menschen hier angezogen hat. Ne? Ein spannendes Ding.
Ja, ist immer mit spannenden Arbeitgebern und Chancen in der Region kommen natürlich dann auch irgendwo wieder Fachkräfte, was ja auch ein Thema ist, was wir gerne mal hier besprechen. Wenn ich mich recht entsinne, wir hatten ja schon bei den ein oder anderen CIO des Jahres hier bei uns im Podcast, darfst du dich auch in die Riege einreihen?
Ja, zweimal.
Zweimal sogar, oder bist du den anderen vermutlich sogar
voraus? Ich glaube, Gerold wartet noch auf seinen zweiten Titel, also Grüße gehen raus, dreimal im Podcast. Ja, aber noch nicht zweimal CIO des Jahres.
Das bist du denen dann voraus.
Ja gut, weil die Zeiten damals waren anders und ich glaube, die Bewerbungsverfahren damals waren durchaus subjektiver und persönlicher. Und ich kannte auch manchen Juror.
Ja, stell dich mal nicht so unter den Scheffel, weil ich glaube schon, so wie du auch gesagt hast, hier gab es viele vielleicht dann auch Potenziale, die du in deiner Rolle dann ausschöpfen konntest und coole Projekte, mit denen man ja am Ende des Tages auch CIO des Jahres werden kann. Aber es gab natürlich bestimmt auch eine spannende Zeit in der Logistik damals, wo viel in Richtung dieser Prozessautomatisierung und Co. möglich war. Das, was wir heute in der Logistik auch ganz, ganz stark sehen, ne? Im Vergleich vielleicht zu früher. Also war das eigentlich eine gute Zeit?
Das ist eine sehr gute Zeit gewesen, und weil dort wurden viele Grundlagen gelegt. Ne? Also wenn man sich über die Zeit in den letzten 30 Jahre IT anguckt, was ich inzwischen mit meinen 56 inzwischen darf, ne? Da sieht man dann sehr deutlich, dass in frühen Phasen es sehr viel auf kaufmännische Abwicklung gezielt hat und noch nicht die Prozesseffizienz im Vordergrund gestanden hat. Mhm. Deshalb ist ja SAP mit dem Finanzenwesen in so groß geworden, ne? Und in der Folge kam immer mehr die Prozesseffizienz in den Vordergrund, ne? Und dann in der Phase, als man das nicht mehr wirklich komplett auslutschen konnte mit einfachen Methoden, dann wird einfach IT auf alles gestülpt, um alles effizienter zu machen, inklusive Kommunikation. Und auch Informationen dadurch breiter zu streuen und menschliches Potenzial mehr zu nutzen. Ne? Das ist interessant, wenn man es über 3 Jahrzehnte anguckt und ein bisschen strukturiert, dass das einfach so Phasen der Entwicklung sind. Ne?
Ja, sehr spannend, mit was sich die Unternehmen dann damals beschäftigt haben und erfolgreich nutzen konnten und wo wir uns heute befinden. Wenn wir uns nochmal so ein bisschen auf die Vergangenheit stützen, kann man ja sagen, aus dieser Rolle raus bist du dann ja zu quasi weiteren Rollen gekommen, nämlich unter anderem, dass du in dem Aufsichtsrat mit dabei bist, auch in verschiedenen Beiräten und in dem Zuge ja auch in der Hellmann-Familiengruppe da sehr, sehr aktiv bist als linke und rechte Hand, so wie du sagst. Kann man das auch so ein bisschen als Zeichen für den Stellenwert der IT nehmen, dass man sagt, okay, aus dieser Rolle entwickelt sich sowas heraus, dass man so einen Gesamtblick auf ein Unternehmen irgendwo hat? Oder war es eher dein breiten Wissen zuzuschreiben und nicht der IT?
Ja, ich glaube, dass das grundlegende IT-Wissen, darauf kann heute keiner mehr verzichten. Also heißt, ich war, seit ich in wirklich denken kann, habe ich dafür gekämpft, dass Führungskräfte und Mitarbeiter IT-Wissen bekommen. Und ich habe das immer wieder abgelehnt, wenn Menschen sich in der Art nicht weiterbilden wollten. Ne? Und mein Kerngefühl ist immer noch, dass jeder Vorstand, jeder Aufsichtsrat, jeder Mitarbeiter eine angemessene Menge an Wissen für IT braucht. Ne? Und das ist natürlich in der Unternehmensführung inzwischen zu einem nicht ausradierbaren Wertschöpfungsfaktor geworden ist. Mhm. Also das heißt, es geht nicht mehr ohne. Und wenn wir heute einen Finanzvorstand, einen CEO oder wen auch immer da haben und der hat kein IT-Wissen, dann ist leider meistens der Fall der, dass er abhängig wird von Beratern. Und je mehr Berater ich dabei habe und je mehr Meinungen ich dazu anhöre, manchmal werden Entscheidungen besser, manchmal werden sie schlechter. Man wird auf jeden Fall abhängiger. Und normalerweise ist das Wichtigste, eine unabhängige Entscheidung zu treffen. Das ist für mich so ein zentrales Kriterium, natürlich gewichtet mit vielen Informationen, aber nicht abhängig. Und je weniger Wissen ich selbst habe und je weniger Bauchgefühl ich bei einer Entscheidung habe, umso mehr ist das natürlich davon abhängig, welches Bauchgefühl wird mir transportiert. Also das Fachwissen in der IT ist grundlegend für solche Rollen. Ne? Und wenn man heute auch in Aufsichts- oder Beiräte geht, dann merkt man auch sehr stark, dass die Menschen sich sehr stark darum bemühen, dass aber noch ein gewisses Maß an Architekturwissen, meine persönliche Perspektive, da immer noch nicht wirklich groß verbreitet ist, weil es auch mal komplex wird. Ne? Also wenn man beispielsweise über Schichtenarchitektur nachdenkt, ne, wie man von Infrastruktur bis hin zur Anwendungsebene geht, was bei uns in der Phase meiner Ausbildung sehr groß war, ne, dann bemerkt man, dass sobald es weiter nach unten in die Abstraktionsebene geht und mehr näher an die Infrastruktur, da versagen die meisten Menschen, um zu verstehen, was da drin passiert. Wenn man aber das versteht ein Stück weit, dann weiß man, wie die Applikationen funktionieren können später mal, dass beispielsweise eine Speditionsapplikation nur mit einer kaufmännischen Applikation reden kann, wenn es Schnittstellen und Mittelware gibt. Wenn ich das nicht habe, funktioniert es nicht. Und das muss ich bauen, das muss ich betreuen, das muss ich mir oder muss mir einkaufen. Und dieses Wissen brauche ich. Und dementsprechend, je mehr ich in solchen Gremien bin als Bei- oder Aufsichtsrat, umso mehr versuche ich genau das auch wieder daraus zu prägen für die Menschen. Aber es geht nicht ohne das eigene Lernen. Auch ein Geschäftsführer ohne IT-Wissen geht nicht.
Nimmst du wahr, dass das für Unternehmer immer wichtiger ist, dass es halt diese Kompetenzen auch in den Beiräten und Aufsichtsräten vielleicht gibt?
Ja.
Und wie kriegt man das hin? Weil diese Leute, die jetzt so ein breites Wissen haben und IT-Kompetenzen, gibt es ja auch nicht wie Sand am Meer. Ne?
Also, ja, ist richtig. Also Unternehmer haben dabei grundsätzlich das Thema, dass sie für ihre Bei- und Aufsichtsräte die richtigen Menschen finden müssen. Ne? Und da gibt es natürlich immer eine Art von Auswahlverfahren, wie bei jedem Mitarbeiter, wie bei jedem Partner, mit dem man arbeitet. Ne? Und da versucht man natürlich auch, dieses IT-Wissen auf irgendeine Weise prägnant darzustellen. Das bedeutet aber, dass der Unternehmer wissen muss, was er bewertet. Na, und das wird wieder dann das Schwierige. Also man setzt dann beim Unternehmer das Wissen voraus und dann dreht sich das ein bisschen im Kreis. Also da ist man eine sehr weiche Umgebung, kann man keine harten Kriterien mehr anlegen, aber die Unternehmer wissen es sehr gut, dass sie da ihre wirklichen primären Punkte drin haben müssen. Ne? also die Wertschöpfung von genau dem Punkt beeinflusst wird. Und Beiräte und Geschäftsführer und Aufsichtsräte müssen sowas können. Nicht immer in aller Tiefe, da gibt es einen Experten, ne? Aber möglicherweise in einem guten, anwendbaren Level für das Unternehmen relevant.
Das hat man jetzt auch bei uns hier in der Region gemerkt. Es gab jetzt, letzte Woche war es, eine Veranstaltung von der Sparkasse, die auch nochmal eingeladen hat im Zuge von Cyberbedrohungen. Da waren dann auch, die PCO war vertreten, ein anderer Speaker war dabei, wo es einfach auch nochmal ging, die CFOs, die Geschäftsführer, da waren sehr wenige IT-Verantwortliche, aber vor allen Dingen eben die CFOs, aber auch die Gesellschaft da mal abzuholen. Wir haben dann ein kleines Planspiel gemacht, was mache ich, wenn mein Unternehmen verschlüsselt wurde, was gibt so für Entscheidungen zu treffen. Auch ganz bewusst unter dem Motto, es gibt nicht richtig oder falsch, weil alles ist eine Individualentscheidung. Da hat mich zumindest begeistert, dass viele mit den Dingen etwas anfangen konnten, wie du sagst, nicht bis in die letzte Tiefe hinein, aber so grundsätzlich mit der Materie vertraut waren. Ich würde jetzt sagen, das geht über dieses klassische Tagesschauwissen hinaus, sondern das ist schon so, dass man da sehen konnte, die reden auch mal mit ihrer IT und geben sich dann auch mal diesen Impuls. Und das haben wir danach auch nochmal ganz klar vorangebracht, zu sagen, hört auf eure IT, sprecht mit denen und versteht, was passiert da. Und seht nicht nur die Zahl, ich brauche jetzt, keine Ahnung, Schutz für 10.000 Euro und sagt, dann kriegen wir den nicht auch für 8, dann kaufe ich den halt woanders. Sondern die Strategie und das, was dann dahinter kommt, das auch zu verstehen und daran die Bewertung zu treffen. Das habe ich das Gefühl, dass sich das gerade in den letzten Jahren jetzt auch sehr stark geändert hat.
Das dreht sich deutlich, weil vor allem auch viele, meine Geschäftsführer haben normalerweise oder Beiräte, Aufsichtsräte keine klassische Ausbildung. Also es gibt keinen Ausbildungsstudiengang, wo man hinterher dann Geschäftsführer wird. Ne? Mhm. Sondern im normalen Sinne ist das ja so, dass man in einem Unternehmen wächst und vor sich hin sozusagen Bereiche leitet, im Markt irgendwelche Dinge führt und man dann irgendwann mal einen Sprung macht, wenn die Reife weit genug ist, dass man in eine Geschäftsführung kommt. Ne? Und da gibt es ja keinen wirklichen Plan für. Ne? Also es gibt zwar Handbücher, wo drin steht, das muss man aus rechtlicher Perspektive können, das muss man aus Kaufmanager können und so weiter. Was man aber jetzt deutlich sieht, ist, dass diese Ausbildungsgänge, die Geschäftsführer dann ausbilden wollen, mehr und mehr digitale Kompetenzen fordern. Und das sieht man sehr deutlich. Ne? Und wenn man dann auch in den Auswahlverfahren reinguckt, auch mit den Headhuntern, die ja immer wieder durch die Gegend fliegen, ne? Auch dort ist es inzwischen eine signifikante Kompetenz. Ne? Und dann kann man diese Fragen schon stellen. Vor 15 Jahren, wenn man da hingekommen ist und gesagt hat, okay, der Geschäftsführer muss mal verstehen, was IT heißt, dann konnte der SAP buchstabieren an dieser Stelle und wusste, wenn ich Zahlen reingehe, kommen hinten Zahlen raus. Aber das ist natürlich, das ist ein Ding, was man einfach auch langfristig sehen muss, die nie mehr Zahlen nicht produziere. Umso mehr müssen die Menschen ja wissen, was mache ich mit diesen Zahlen? Und dieses Zahlen drehen, Zahlen verändern, Business Intelligence, anderer großer Bereich, ne? Wo kann ich die Informationen aus dem Unternehmen, die ich produziere, irgendwie auswerten? Das ist ein Wertschöpfungsfaktor, den viele Unternehmen vergessen. Also was wir alleine über den Markt in unseren Unternehmen wissen, ist ein unglaublich großer Faktor über die Wirtschaftskraft, über beispielsweise Logistiksendungen. Was wird an welchem Cargo wo transportiert? Welche Mengen laufen hin und her? Beispielsweise bei der PCO, wer hat was an welchen Endgeräten da rumstehen? Das nutzen wir alle noch gar nicht. Und wenn das mal umdreht und ein Geschäftsführer das wirklich klug zu nutzen weiß, ist da wieder Potenzial für neues Geschäft. Neben dem Thema Security, wo man das mal nicht unterbeleuchten dürften, weil wir haben an 2011 bei der Hellmann das erste Mal das Thema Security signifikant angefasst. Also wahrscheinlich 5-6 Jahre vor dem Markt, weil wenn man in einer Logistikfirma unterwegs ist und hat dann 350 Niederlassungen und hat dann USB-Ports in südlichen China, die nicht irgendwie geschützt sind, da gab es zwei Methoden damals. Entweder man hat ein gutes SWAT-Team, das schnell eingreifen kann, oder man macht die Ports dicht. Port dicht machen, in so viel Stellen mit über 10.000 Mitarbeitern, schlechte Idee. Funktioniert nicht so schnell. Ne? Also SWAT-Team an dieser Stelle. Und dann muss man halt die Leute fangen, die kommen.
Sehr spannend, also dass du auch da nochmal sagst, so wie sich das manchmal so entwickelt, dass man auch Themen, bevor sie vielleicht in der Zeitung steht, dann angehen muss. Und das benötigt ja dann auch wiederum irgendwo Kompetenzen im Bereich des Managements. Ist ja nicht zuletzt auch ein Grund, wenn wir mal auf NIS 2 gucken, die ja jetzt auch eine, ja, ich sag mal, gewisse Kompetenz und Schulung beim Geschäftsführer auch regulatorisch verankern. Das hat ja dann auch einen Grund. Also da zieht der Gesetzgeber dann in der Form nach und zeigt, glaube ich, einfach, wie wichtig das Thema sowohl Security ist. Ihr habt es damals sehr früh gemacht, ist aber nie zu spät für Security. Also auch an alle da draußen, also nie zu spät anzufangen, aber auch jegliche IT-Kompetenzen, die man einfach in der Management-Ebene, in Beiräten und Co. einfach heutzutage benötigt.
Richtig, und wir hatten das Glück, das ist ja auch das in der Hellmann Worldwide, wir hatten sehr IT-affine Eigentümer, ne? Und die haben auch erkannt, dass da Risiken bestehen, ne? Wenn man das richtig vermittelt. Es hängt ja auch oft an der IT-Führung selbst. Wenn man das Risiko nicht vermitteln kann, nicht übersetzen kann auf die Geschäftsebene, ne? Dann hat man das Problem, dass der Wert nicht erkannt wird.
Das Risiken heißt auch, und Potenziale in richtig, gleichem Maße.
Richtig,
ne?
Und da kommst du genau in diese Ebene hinein. Wenn der Unternehmenslenker kein IT spricht, ist es doof. Wenn der IT-Lenker aber kein Unternehmen spricht, ist es auch doof, weil dann versteht ihn keiner. Also heißt auch an alle IT-Kollegen da draußen, wenn man weiß, welches Risiko man mit welchem Thema eingeht, dann ist das ein ganz einfacher Dreisatz, mit dem man rechnen darf. Beispiel wieder dafür, man steht unten in einem Rechenzentrum, die große Maschine der Hellmann Worldwide vor x Jahren stand mal still. Und meine Kollegen haben nur erzählt von irgendwelchen Datenverlusten und so weiter. Man könnte die Maschine nicht neu betreiben. AS400, Pendant damals auf einer P-Series. Und dann ist die einfachste Aufgabe gewesen, ja, wir schalten jetzt die Maschine aus. Weil wenn wir die Maschine ausschalten, sie wieder anschalten, dann haben wir zwar vielleicht einen Datenverlust, aber in zwei Stunden läuft die Frühschicht wieder. Und wenn die Frühschicht nicht läuft, dann fahren plötzlich 400 LKWs nicht.
Größerer Verlust.
Ist also doof. Also steht man nachts um 4 Uhr da und drückt auf den Knopf.
Ja.
Und das muss der IT-Lenker wissen. Und da ist auch ein Risiko drin. Und das genauso ist mit dem Thema IT-Security oder Contingency oder Continuity, Business Continuity Planning. Ne? An dieser Stelle, da muss der IT-Kollege sich auch in dieses Gremium einbinden und auch kommunikativ stark sein.
Spannendes Beispiel, weil man sieht, wie ja damals schon Business und IT so zusammengerückt sind. Und da sind wir ja heute allemal. Bist du heute in deiner Rolle in verschiedenen Unternehmen, ja, du hast es mal so genannt, IT-Steuerung ist das, ja, womit du dich heute beschäftigst. Nimm uns da mal ein bisschen mit, was das bedeutet, was so deine heutigen Aufgaben vielleicht sind, wie du auch organisierst und unterstützt, zum Beispiel in der Hellmann-Gruppe.
Also da geht es im Wesentlichen um Themen wie Architekturlandschaften. Also es geht nicht mehr direkt um Infrastruktur oder um Schichtenarchitekturen, sondern es geht darum, welche Prioritäten haben welche Themen, die im Endeffekt wieder diese Verbindung zwischen IT-Projekten und Business-Erfolg haben. Ne? Mhm. Und im Moment auch noch diese Steuerung bedeutet ja auch ein gewisses Maß an Kontrolle auszuüben. Wie weit sind denn diese Projekte? Weil IT-Projekte haben oft auch die Unsitte, dass sie über das Budget und über die Zeit hinauslaufen, weil es zwischendurch an technischen Komplexitäten irgendwie nur so hagelt, die man gar nicht voraussehen konnte. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch für Geschäftsführer, Vorstände manchmal schwierig zu bewerten. Da ist dann die Rolle des Beirats oder des Aufsichtsrats zu sagen, guck mal, ist nicht so schlimm, 30% drüber geht immer an dieser Stelle. Oder halt zu sagen, ist doch schlimm, weil es ist nicht nur 30% drüber, wenn man auf die Meilensteine guckt und sagt, welche Arten von Deliverables sind schon gekommen, ne? Ist vielleicht doch kritisch, vielleicht musst du doch drehen. Ne? Und wir alle kennen diese Stories von den SAP-Implementierungen, die ewig lang gebraucht haben und doch nicht zum Ziel gekommen sind und Multimillionenbeträge verschlungen haben. Sowas muss man versuchen, einfach zu verhindern.
Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn der Mehrwert dann irgendwo ausbleibt, das Projekt stockt, dann ist es ja wirklich immer auch kritisch. Wenn man mal in Anführungszeichen ein bisschen übers Budget gibt und vielleicht noch 2-3 Sachen mehr gemacht hat, die einen Mehrwert bringen, weil das kommt ja auch manchmal in der Agilität von IT-Projekten. Man fängt an und stellt dann eigentlich fest, Mensch, wenn wir das jetzt auch noch machen und das noch machen, dann haben wir noch mehr Output dahinter. Und ich glaube, da muss man immer, und das ist wichtig, dass man dann diese Kompetenzen hat, dass man da den richtigen Schluss finden kann, ob es erfolgreich ist oder nicht.
Richtig. Auch, ne? Und du kommst ja immer, weißt du guckst auf ein IT-Projekt und meistens gibt es ja diese Anforderungsdefinitionsphase. Ne? Zum Glück macht man inzwischen viel agil, dass das nicht ganz so schlimm ist, aber oft wird noch im Pflichtenheft geschrieben und so weiter und so fort, gerade wenn Dienstleister dabei sind, weil dann möchte man den Kostenrahmen irgendwie eingrenzen.
Ja.
Und das bedeutet, alles, was nicht aufgeschrieben ist, gibt es normalerweise nicht. Ne? Aber nach ungefähr 3 Monaten Projekt oder wie auch immer die Zeitlinie ist, merkt man, man könnte es brauchen.
Ne? Ja.
Aber wir haben die IT-Security vergessen oder wir haben das vergessen oder das vergessen und dann ufert das aus. Und dann musst du natürlich wenn du dann vorher in der Anforderungsdefinitionsphase als Geschäftsführer oder als Bereichsleiter dabei warst, dann hast du deinen Scope gesehen. Und dann brauchst du hinter irgendeine Rückversicherung. Und da ist dann meistens so ein Kollege wie ich, der in einem Beirat sitzt oder im Aufsichtsrat sitzt, ne? Ein ganz gutes Spiegelmedium, um zu sagen, passt das noch, passt das nicht mehr. Und der da ab und zu mal Ideen reinbringt, der versucht mal über die Kontrollmöglichkeit da reinzukommen. Oder guck dir mal die andere Seite an, ist doch ein toller Scope geworden, ne? Als Beispiel. Ne?
Zum Thema IT-Steuerung stelle ich mir jetzt so vor, gehört auch ein bisschen dazu, man immer mal prüft, verpasst das Unternehmen vielleicht irgendwelche wichtigen Schritte, Technologiesprünge auch vielleicht, um wettbewerbsnah zu bleiben, sage ich jetzt mal, um am Markt zu bleiben. Du hast es eben mal so schön gesagt mit dem Cybersecurity-Thema, damals bei der Hellmann, was ja auch so Thema war. Das habt ihr 5 Jahre vorher im Groben mal angegangen und war einfach wichtig damals fürs Unternehmen. Wie siehst du das heute? Was sind so die IT-Trends, die wichtigen Technologiesprünge, denen sich die meisten Unternehmen, wo du jetzt im Bilde bist, beschäftigen?
Ja, das Spannende, was ja in jeder Munde gerade liegt, ist das sogenannte Schlagwort künstliche Intelligenz. Ne?
Haben wir auch schon ein paar Folgen zugemacht.
Da habe ich auch noch eine Geschichte. Aber das habe ich ja im Studium mal gemacht. Das war 1994 oder 93. Da ging es noch zum Thema Expertensysteme, ne? Und wie kann man damit auch in normalen Algorithmen algorithmisch lernen. Ne? Ganz spannende Geschichte. Das habe ich dann damals mir auch ein ganz wichtiges, teures Buch gekauft, hat fast 300 Mark gekostet. Also heute 150 Euro, waren noch wenig, vielleicht 300 Euro heute. Ne? Und war damals das Kompendium aller Zeiten. Und ich habe das auch wirklich durchgelesen. Ich habe es wahrscheinlich nicht verstanden. Aber auch wenn man das dann in die heutige Zeit transportiert, merkt man, KI ist heute ein Riesenthema. Ne? Und leider ist das nicht das KI, was ich damals gelernt habe, also algorithmisches Lernen, sondern es wird anders interpretiert. Also wenn ich so ein Stück weit drauf gucke, das ist einer der Trends, den man mitnehmen muss. Aber es hängt ganz viel inzwischen hinten dran. Es wird ganz viel reininterpretiert, was KI sicherlich ist, weil es eine Art von künstlicher Intelligenz ist. Ne? Aber es hängt viel mit Automatisierungstechnik zusammen, viel mit Regelbäumen zusammen, viel mit normaler Datenverarbeitung in großen Datenmengen zusammen, wo man hinterher aus diesen Datenmengen Schlüsse zieht. Das ist eigentlich ein großes Stück noch klassische IT, ne? Und erst wenn wir zum Thema Mustererkennung kommen, wenn wir zum Thema Intelligenz aus Bildern, aus Sprache und so weiter kommen, dann fängt es an zu kippen in die Erkennungsverfahren hinein. Ne? Aber das Thema ist, das wird uns weiter beschäftigen, egal wie ich es nenne. Heute heißt es für uns KI, morgen heißt es vielleicht, ist das Internet der Dinge, auch ein großes Schlagwort, IoT. Ne? Das IoT, der digitale Zwilling, ist ein Riesenthema, der uns noch massiv beschäftigen wird, aus einem einfachen Grund. Wir sitzen heute vor Mikrofonen, ne? Und wir drei hier im Raum wissen, es sind 3 Mikrofone. Ne? Wenn wir es mit IoT versehen, weiß jeder im ganzen Anlagemanagement, dass hier 3 Mikrofone stehen. Und wir wissen dann, was wir mit denen tun sollen. Ist vielleicht beim Mikrofon nicht ganz so toll, aber bei LKWs auf dem Hof ist das viel besser und bei Containern erst recht und so weiter. Und dann kommen ganz andere Verfahren wieder hoch, die mittels dieser durch der Verwertungsalgorithmen dann plötzlich ganz andere Asset-Management-Strukturen erlauben. Das heißt, die Welt wird ganz viel optimierter werden. Die KI ist der Anfang. Die IoT wird das noch in die anderen Ebenen der Automatisierung und Digitalisierung, dann muss ja auch, ne, hineinbringen. Und der Effekt wird sein, wir werden optimiert. Wir werden wissen, wie viel Besteck wir in der Schublade liegen haben, bevor wir die Spülmaschine aufgemacht haben.
Das klingt doch schon mal gut. Wenn man dann in Zukunft das Thema jetzt auch noch mit Cybersecurity in Verbindung bringt, weil das hast du vorhin mal gesagt, wir sind ja hier auch zum Thema Cybersecurity zusammengetreten. Wie würdest du sagen, beeinflussen dann auch so Trends, die gerade aus diesen Bereichen kommen, dann den ganzen Themenkomplex Cybersecurity?
Ja, da gibt's ja, da kannst du ja doch mal den Umkehrschluss ziehen. Alles, was wir in der IT haben, sei es Daten oder sei es Assets, alles, was wir managen, hat ja einen gewissen Effekt auf Werte im Unternehmen, ne? Und sobald ich Werte im Unternehmen habe, wollen Unternehmer diese Werte schützen und erweitern. Das bedeutet, ich muss meine Daten schützen, ich muss meine Kunden schützen, ich muss aber auch meine Assets schützen an dieser Stelle. Und das funktioniert natürlich mit dem Wissen über die Assets umso besser. Beispiel, wenn ich weiß, wo sie stehen, IoT, dann weiß ich, wie ich sie beschützen kann an dieser Stelle. Wenn ich es nicht weiß, sind sie weg. Also die ganze Zeit lang, es gibt auch ein ganz geiles Beispiel, da hatte ich vor x Jahren meine Beratungsfirma mal eine Bahn betreut in Südafrika, aber remote. Wir haben Business Intelligence Auswertung gemacht. Die haben uns ihre Strecken gegeben und die Züge, die da drauf laufen. Und dann haben die bemerkt, dass die Züge verschwinden. Und die Züge sind komischerweise immer an einem Gleisende verschwunden, wo ein Schrotthändler war. Also man muss einfach seine Assets beschützen. Das ist das Thema Security. Ja. Das gibt's schon ewig, ne? An dieser Stelle. Und jetzt geht es natürlich auch auf die Datensecurity hinein, auf das Beschützen von Informationen, aber das Beschützen vor, in Anführungsstrichen, Menschen, die mit diesen Sachen irgendwie andere Werte erzeugen wollen, wie Erpressergebühren oder sonst irgendwas. Ne? Und da hat man natürlich eine ganz andere Aufgabe inzwischen. Und alles, was beschützenswert ist, haben Menschen über die Jahrzehnte versichert. Habt ihr auch mitbekommen. Es gibt Versicherungen für alles Mögliche. Na, an dieser Stelle für meine Container, für meine Züge, für meine LKWs. Und wenn die wegkommen, dann kriege ich es bezahlt. Also heißt, Versicherer kommen da ins Spiel, wo es um schützenswerte Güter geht. Und schützenswerte Güter sind natürlich auch Daten, Informationen und so weiter und auch die Betriebsfähigkeit eines Unternehmens. Also gibt es da immer mehr diesen Kreislauf, dass sich die Industrien dahin wandeln, dass auch im Thema Security, im Thema IT-Steuerung insgesamt immer mehr Unternehmen auch reinkommen, die mit Geld verdienen wollen. Auch Versicherer an dieser Stelle.
Ich glaube, das merkt man definitiv, dass der Markt insgesamt ja auch einfach größer wird und es da auf der einen Seite mit immer mehr und mehr gibt, die mitverdienen wollen an der Stelle. Aber natürlich auch für die neuen Anforderungen, die es dann vielleicht gibt, also wie du auch gesagt hast, durch vermehrte Datenhaltung, die für KI genutzt werden oder auch durch die ganzen vernetzten Assets und Systeme, echt coole Tools, wie wir es ja auch mittlerweile im Portfolio haben, wo man mal solche Daten wirklich auch sinnvoll automatisiert und auch dauerhaft aufnehmen kann. Weil ich kann mich noch daran erinnern, zu meinen Anfangszeiten hier bei der PCO, da war die einzige Möglichkeit, wenn wir Assets aufnehmen wollten, sei jetzt mal
Zellen.
Methodik.
Genau. Ja, Zellen.
Und da sind wir mittlerweile an ganz anderen Punkten auch, natürlich, weil wir diese Anforderungen aus der IoT-Welt haben. Und in der Hellmann-Gruppe sind ja sowohl produzierende Unternehmen dabei, als auch Logistik, als auch vielleicht Dienstleister wie wir. Und man muss sagen, jeder hat seine unterschiedlichen Assets, aber überall sind die Assets ähnlich wichtig, sage ich jetzt mal, weil sie zum Unternehmenskontext gehören, zur Betriebsfähigkeit und natürlich auch irgendwo sensible Informationen vielleicht auch irgendwo nebenbei parat haben und vielleicht auch mal Schnittstellen für Angriffe sind. Da merkt man, glaube ich, wie groß das ganze Thema geworden ist, dass man sich mit Dingen mittlerweile beschäftigt, mit denen man sich früher nicht in dem Ausmaß beschäftigt hat.
Weil man inzwischen gelernt hat. Also ich glaube, es ist wichtig und das ist das, wenn man auch ein bisschen diese Management-Ausbildung der letzten Jahrzehnte anguckt. Management hat inzwischen verstanden, dass Assets nicht nur heißt, welche Maschinen ich habe, ne? Sondern Assets sind materielle und immaterielle an dieser Stelle. Und dazu gehört auch eine Betriebsfähigkeit. Und wenn die Menschen das verstanden haben, dann fangen sie es an zu beschützen. Mit entsprechenden, ich sag's mal so, SWAT-Teams wie wir früher, ne? Oder halt auch mit Versicherungen, mit allem, was dazugehört, um seine Werte zu beschützen. Und auch eine Betriebsfähigkeit ist ein Asset, ne? An dieser Stelle. Also wenn ich in einem Umfeld bin, wo meine IT-Infrastruktur nicht funktioniert, dann funktioniert mein Asset nicht. Dieses Lernen ist rausgekommen und man versteht im Asset nicht mehr nur diese einfache, den Tisch oder die Maschine oder sonst irgendwas. Und das ist das Wesentliche, was im Denken der Menschen anders ist, ne?
Das heißt also im Umkehrschluss jetzt auch nochmal wieder gesprochen, wenn man sich im Management mehr mit IT befasst und mit den Asset-Themen weiß, was man überhaupt hat, dann kann man also auch viel effizienter Security drauf stattfinden lassen, anstatt zu sagen, ich habe meine Maschine und ich mache die jetzt so dicht wie möglich und investiere da eine Million und lasse den Rest aber komplett liegen. Das heißt, der Trend geht also auch dahin, dass die Maßnahmen, die man ergreift, durch das Wissen, was man hat, im Zusammenhang mit seinen Fachexperten im Team, dass man dahingehend also viel effizienter aufgestellt ist.
Richtig, und eine balancierte Entscheidung trifft. Was für Werte vernichte ich wirklich, wenn beispielsweise ein Intruder kommt? Ne? Was bedeutet das, in Anführungsstrichen, wenn ich nur meine Inventurdaten über meine Fliesen in meinem Lager liegen habe? Die stört ja nicht, wenn mein Konkurrent weiß, wie viele Fliesen ich im Lager liegen habe. Ne? Der weiß ja vielleicht, wie viel ich wenig habe. Der kennt ja meinen Umsatz, weiß Gott was nicht. Die Frage ist immer, wie ist das schützenswerte Gut? Und welchen Effekt hat das in meinem Unternehmen? Ne? Und das ist dann, das muss man wirklich balanciert rausfinden. Ne? Und der Effekt ist dann immer, man hat auch Maßnahmen, die in Anführungsstrichen vor der Zeit da sein müssen. Und man hat Maßnahmen, die nach der Zeit, wie diese Response-Teams, die dann da sein müssen. Und das muss man ausbalancieren. Da braucht man eine gute Kompetenz, die nicht nur technisch ist, sondern auch in Anführungsstrichen auf der anderen Seite betriebswirtschaftlich sehen kann. Was bedeutet das für uns als Unternehmen? Ne?
Das hat auch so ein bisschen die Zeit gebracht. Also wenn ich da auch nochmal zurückgucke, so ich berichte jetzt nicht aus 30 Jahren Erfahrung wie du, sondern immer nur aus 5. Aber wenn ich mal so die 5 Jahre zurückgucke, dann fand ich doch am Anfang, gab es diesen Connect relativ wenig bei den Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, sondern die IT war immer so für sich und das Business war für sich. Und dann durch natürlich auch verschiedene Szenarien, die man hier auch in der Region sehen konnte, durch Ransomware-Angriffe und Co., wurde einem erstmal klar, wie naheliegend diese Themen zusammenhängen. Und hat natürlich dann genau das hervorgerufen, dass man das auch mal übereinander legt, ne, und guckt, was ist eigentlich businesskritisch überhaupt bei mir? Und wenn es businesskritisch ist, wie kann ich auch welche Entscheidung treffen?
Richtig.
Auf Basis dieser, auf dieser Erkenntnisse. Also auch das für alle da draußen, das sollte sich jeder mal angeguckt haben für sich selber. Jetzt haben wir über so viel Vergangenheit gesprochen, sind in die Gegenwart eingetaucht. Und da wollen wir auch noch mal kurz ein bisschen bleiben. Wir haben gesagt, dass du bei vielen Unternehmen natürlich Einblicke hast. Nimm uns doch mal mit in die Unternehmen, wo du Einblicke hast, einfach so, was den Reifegrad der IT und auch der IT-Sicherheit, / Informationssicherheit angeht. Wo würdest du das einsortieren an der Stelle?
Also vielleicht gehe ich da mal in Branchen durch und in Unternehmen der größten Klassen. Also
ja.
Wir wissen ja alle, dass bei der Hellmann Worldwide als Beispiel Logistiksegment inzwischen die IT-Security und das Thema der IT grundlegend ist. Da ist das in einer sehr, sehr hohen Priorität angelangt, ne? Und da geht's nicht mehr ohne, ne? Wenn man jetzt mal in den kleinen Mittelstand reinguckt und mal sich auf den Maschinenbau verlagert, wo die Kollegen mit 30, 40, 50 Menschen arbeiten und irgendein schönes Stahlbauprodukt machen, ist das vielleicht nicht ganz so High-End ausgeprägt, ne, wie jetzt bei der Hellmann Worldwide an dieser Stelle, weil da auch sehr viel Kundendaten sensibel sind, ne? Und gerade im kleineren Unternehmen, Maschinenbau und so weiter, da ist das vielleicht noch nicht ganz die Top-Priorität. Da ist vielleicht eher der Markt und die Preise und die Verordnungen, die dazukommen, die zwingen einen eher zu unangenehmen Situationen, zu einem gefühlten Overhead, ne? Das wird aber auch in der Zukunft anders werden, weil natürlich die Verordnung, du hast es genannt, NIS2 und andere EU-Verordnungen, die dann kommen werden, werden immer mehr in die Richtung auch der schützenswerten Güter für den Kunden unterwegs sein. Das heißt, dort wird es einen langsamen Verlauf geben der Implementierung dieser Verordnung. Ne? Hängt auch ganz stark daran, wie viel Strafen muss man bezahlen, ab welchem Zeitpunkt. Ja, ne? Auch Risikomanagement.
Ja, das ist auch Risikomanagement.
Gibt es auch eine Versicherung für?
Ja, habe ich noch nicht gesehen an dieser Stelle. Wenn man dann da mal guckt, der kleine Maschinenbauer, und guckt da mal nebendran in Beratungsfirmen hinein, die sich natürlich mit einem Wissensansatz verbreiten, beispielsweise im Recycling, die müssen als Top-Notch wissen. Also bedeutet, wir haben eine Hellmann Prozessmanagement, die machen ganz viel im Stoffstrommanagement und organisieren WEEE-Prozesse. Das ist ganz wichtig, dass die Top-Notch-Wissen dazu haben und Top-Notch auch das Thema Security mit betreuen können. Ne? Also wieder eine ganz andere Perspektive, obwohl auch kleiner Mittelstand, ne? Aber wissensgetrieben. Ne? Und ich mal pauschal so gesagt, überall wo Güter produziert werden, deren Verbreitung noch nie mit vielen Kunden ist, wo die Datensituation noch nicht so ganz so krass ist, dass man vielleicht eher wissen muss, wie der Weltmarktstahlpreis ist, da wird das nicht ganz so schnell durchdrungen sein wie in anderen wissensgetriebenen Bereichen. Ne? Und genauso, wenn wir auf eine Recyclingindustrie gucken, wir haben einen sehr kleinen Recyclingbetrieb. Ne? Die Kollegen sind gerade unter Verfahrensausarbeitung. Und das Verfahren ist in dem Moment wichtiger als das Datenmanagement. Natürlich ist das Datenmanagement wichtig, um die Verfahrensoptimierung zu machen. Aber NIS2 ist dann auch kein Thema an dieser Stelle. Das kommt natürlich garantiert, wenn da viel mehr Kunden drin sind, ne? Dann wird man das auch genauso implementieren wie der Mittelstand durch die Bank hinweg. Ne? Dann merkt man aber, dass es graduell durch die Unternehmensgrößen und deren Zweck hindurch da durchsickert, mal so gesagt. Ne? Und das ist, glaube ich, was wir in Zukunft auch dann in einem kontinuierlichen Prozess weiter verfolgen können.
Also man merkt, glaube ich, dass es für Große selbstverständlicher ist und vielleicht auch die Chancen dadurch nochmal höher sind und die Risiken vielleicht kleiner, wenn man nochmal in diesem Chancen-Risiken-Vergleich vielleicht bleibt.
Ist ja, das, gut, kann man die Risiken, weißt du, alles, was im Markt sichtbar ist, hat ein höheres Risiko. Ne?
Ja.
Und wenn eine Hellmann Worldwide über hunderte von Niederlassungen in der Welt hat, ne, ist die marktpräsent. Und dann sieht man natürlich auch, dass das Unternehmen angreifbarer ist. Der kleine Metallbauer aus dem Osnabrücker Land, ne, der vielleicht seine Produkte im Umkreis von 300 Kilometern vertreibt, der ist vielleicht nicht ganz so sichtbar für die Kollegen in Russland, in China und so weiter. Und damit vielleicht erst später angegriffen. Ne?
Später angegriffen, trifft es dann gut. Wenn man mal, sag ich mal, auf die Gefahrensituation da draußen guckt, Marcel, dann sehen wir ja auch häufiger mal Kampagnen, die, sag ich mal, sehr breit gestreut sind und gegen alles und jeden gehen. Hauptsache irgendwo sind Systeme vom Internet erreichbar und let's go.
Die Flächenangriffe, ne?
Die Flächenangriffe.
Man muss immer dazu sagen, man darf einfach nicht der Schwächste sein. Ja. Also wenn du, weil das ist ja dann oft auch so ein Punkt, es gibt dann eben Bots oder Crawler, wie auch immer man die nennen möchte, die durch das Internet rennen und IP-Adressen scannen. Wenn man sich überhaupt nicht drum kümmert, dann landet man sehr weit oben in dem Ranking eines solchen Crawlers und dann weiß der Angreifer, hier habe ich leichtes Spiel. Ich muss, wie heißt es immer so schön, nur besser als mein Nachbar sein, weil dann fängt der Crawler nämlich bei ihm an und die Leute konzentrieren sich drauf. Das heißt, man sollte also immer für sich auch so ein bisschen schauen, wo liege ich generell, dann darauf gesehen, die Maßnahmen anzubinden, gerade wenn es so um Attack Surface geht, alles, was ich nach außen veröffentliche, und da dann einfach von sich aus zu sagen, ich muss nicht der Allerbeste sein. Hellmann hat halt andere Angriffsszenarien, weil sie sind deutlich bekannter, da stürzen sich große, organisierte Gruppen drauf in dem Sinne, weil sie das Logo kennen und sagen, die nehmen wir uns jetzt vor. Der Rest über die automatisierten Angriffe, da darf ich einfach nicht der Schwächste sein.
Richtig, ne? Und da hängt es wieder an dem Thema, was wir vorhin hatten. Also da dreht sich im Kreis am Fachwissen. Was bedeutet nicht der Schwächste zu sein? Hm. Ist das, dass ich eine Firewall auf meinem Router habe? Ne? Fragezeichen. Ne? Oder muss ich mit der was Spezielles machen? Muss ich meine Leute speziell schulen an dieser Stelle, dass irgendwas, was bei den Reinkräuchten vielleicht nicht angeklickt wird? Also Dinge, die dann ganz in der Basic drin sind, wo es um Verhalten im Unternehmen geht, ne? Und da muss ich wirklich eine Art von Austausch auch finden mit anderen außenrum. Da kann die PCO zum Beispiel wieder gut helfen und sagen, okay, die anderen im Umfeld machen das so und so, dass man das Maß findet.
Oder gewisse Leute im Beirat, die vielleicht dann auch diese Kompetenzen dann mitbringen können. Jetzt waren wir schon mal so bei diesem Schadensszenario, sind wir so ein bisschen in die Richtung gegangen. Und du hattest auch eben schon mal ganz kurz Versicherung erwähnt. Auch das ist ja ein Riesenmarkt geworden, wie du eben schon mal gesagt hast. Sehen wir ja auch bei ganz vielen Unternehmen, dass man zumindest ein gewisses Risiko damit absichern möchte am Ende. Wie siehst du denn die Möglichkeit, Risiken mit Versicherung zu minimieren? Und für wen denkst du dann auch so eine Cyberversicherung aus deiner Sicht, vielleicht auch aus verschiedenen Unternehmen heraus, überhaupt sinnvoll?
Also ich war mal ein halbes Jahr, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben über das Target Costing in der Lebensversicherung. Ne? Also habe ich mich mal intensiv mit der Lebensversicherungskalkulation befasst, neben den anderen Themen.
Und was waren deine Erkenntnisse?
Also das Geschäftsmodell der Versicherung aus meiner Perspektive, jetzt bin ich kein Versicherungsmensch, ist relativ einfach. Die Menge der Einzahler muss größer sein in der Summe als die Menge der Schäden. Bedeutet an der Stelle, wenn ich eine groß genug Menge habe, nehmen wir mal an, ich habe einen großen Fuhrpark und ich mache den großen Fuhrpark nur den Standard Kfz-Haftpflicht, ne? Und muss alle sonstigen Schäden selbst bezahlen. Wenn ich 300 Autos fahre, ne, ist das wahrscheinlich günstiger, als wenn ich nur 2 Autos fahre. Also bedeutet, in meinem Fuhrpark von 300 Autos mache ich keine Vollkaskoversicherung, sondern ich mache nur die Kfz-Haftpflicht, weil die Schäden in der Menge untergehen.
Ja.
Sobald ich 2 Autos habe, ist der Schaden natürlich wesentlich größer, wenn eins von beiden kaputt geht. Dann mache ich eine Vollkasko auf den Autos. Genau dasselbe sehe ich beim Thema Versicherung, Geschäft für das Thema Cyber-Attacks. Und ihr merkt ja in eurem täglichen Umfeld, auch zu Hause bei Versicherungen wie Haftpflicht, Hausrat oder sonst irgendwas, die Bedingungen werden immer schärfer und stärker. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Blitz- und Hagelschaden zu Hause. Das bezahlt in manchen Fällen nicht, wenn das Unwetter von links oder rechts gekommen ist. Ne?
Ja.
Das ist natürlich doof. Und ähnlich ist das bei dem Thema der Cybersecurity-Versicherungen. Man muss sehr viel Spezialwissen haben, damit es einem was bringt und man diese Bedingungen austarieren kann. Und dann muss die Menge, die man hat, die man versichert, auf der anderen Seite so klein sein, dass man es nicht aus der anderen Schadenssituation decken kann. Und dann kommt man zum Thema einer sinnvollen Versicherung. Aber das ist wieder so ein Abwägeprozess, den wir selbst gesehen haben. Also pauschal Cybersecurity-Versicherung, vielleicht nicht ganz so das Beste, was man machen kann. Man muss es gewichtet tun und sagen, passt es zum Risikoprofil meines Unternehmens. Und die beste Versicherung ist immer noch die gute IT-Abteilung, der gute Dienstleister, der schnell eingreifen kann an dieser Stelle und da einfach noch Schlimmeres verhindert.
Ist schon spannend, wie sich so die Versicherung über die Jahre entwickelt haben, weil ich glaube, das haben wir auch gemerkt, nachdem so die Ransomware-Vorfälle einprasselten und Versicherungen vielleicht auch eine kleine Überforderung damit hatten. Da war das irgendwo nicht mehr austariert.
Da hat das nicht mehr gepasst. Die Menge, die Beiträge bezahlt haben, war nicht mehr Geld, als die andere Seite, die Geld gekostet hat.
Das hat ein Controller,
haben die schnell nachjustiert.
Das hat ein Controller vermutlich relativ einfach erkannt irgendwann.
Richtig.
Und hat dann mal ein bisschen die Bedingungen geschärft. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Vergleich zu einem Auto oder zu auch seinen eigenen Versicherungen, die man so hat. Weil da sieht man ja schon sehr, sehr stark, dass es halt immer mehr Bedingungen gibt. Und für mich jetzt mal so auch als Privatperson, wenn ich auf Versicherungen gucke, fällt mir das immer schwerer, auch wenn das ja noch greifbarere Sachen sind als IT und ein Cyberangriff, diese Bedingungen quasi auch zu quantifizieren, was das bedeutet.
Richtig.
Ja, also was bedeutet jetzt ein Ausschluss von Gewitter von rechts? Ne? Also
wie oft passiert das?
Genau, ne? Da muss ich mich erstmal damit wieder auseinandersetzen. Ja. Und ich glaube, das in der Tiefe, das ist schon, das sehen wir auch, wenn wir, sagen wir mal, Versicherungen bei Kunden ja mal vor die Flinte kriegen und uns das mal genauer angucken. Christian Gäbel ist da ja auch so eine Person, die da durchaus sehr, sehr viel Wissen angesammelt hat und da Kunden auch mal durch begleitet. Und da sieht man auch, wie unterschiedlich das ist und wie schwierig das dann am Ende vielleicht auch vergleichbar zu machen ist und auch zu sagen, okay, das, was man in der Vergangenheit mal gesagt hat, ich eliminiere damit mein Restrisiko, was ich habe, dass ich gar nicht weiß, ob ich es wirklich eliminiert oder habe ich vielleicht nur 50% davon eliminiert oder 75 oder 20.
Da habe ich noch auch so Schwierigkeiten der Feststellung. Nimm mal an, es gibt eine Versicherung, die meine Umsatzausfälle zurückführen könnte, weil ich momentan keine LKWs fahren kann. Woher merke ich denn, dass ich keine LKWs fahren kann, wenn ich manuell noch abfertige? Also heißt, meine Sendungsvolumina gehen von irgendwie 1000 auf 100 runter. Ist das jetzt der Markt oder ist es die Cyberattacke? Fragezeichen, ne? Und das nachzuweisen, kostet wahrscheinlich mehr Geld als den Umsatz nach, der gerade darunter geht. Ne?
Ja.
Also eine ganz schwierige Situation an der Feststellung. Und dementsprechend sind also diese Versicherungen sicherlich für abgewogene Entscheidungen, wo es um Überleben geht und so weiter, ganz, ganz sinnvolle Dinger. Ne? Aber es muss eine gute Beschäftigung der Geschäftsführung respektive verantwortlich mit diesem Thema geben und eine klare Risikoabwägung. Wo greift das ein? Und es müssen klare Versicherungsbedingungen sein, die auch dann ohne Wenn und Aber auch über die Historie prüfbar sind. Bedeutet, was nutzt mir eine Versicherung, die in den letzten 20 Jahren nie bezahlt hat, wenn sie auf dem Papier steht? Ne? Also es muss Fälle geben, wo die Versicherer auch schon eingesprungen sind. Und das muss man auch sehen können. Das würde ich auch jedem empfehlen, der in Anführungsstrichen bei der Allianz wissen wir, dass wenn es Autogang oder Gegenfährt, dann zahlen die, ne? An dieser Stelle. Aber es gibt da inzwischen auch viele Versicherungsunternehmen, die dann in verschiedensten Rechtsstreitigkeiten drin stecken, ob es jetzt zahlungsrelevante Fälle sind oder nicht.
Ja, über Schadensregulierer und Co. Auch das ist was wir sehen, definitiv. Das beeinflusst das Ganze dann am Ende vielleicht definitiv, dass man auch mal anders über eine Versicherung denkt, auch wenn das nach wie vor eine Mittel sein kann, wie wir ja auch festgestellt haben. Jürgen, zum Ende unserer Folge kommen wir immer zu einem kleinen Ausblick. Und du hast es eben schon mal so ganz leicht angedeutet, wie wichtig das auch ist, in diesen Köpfen zu haben. Auch wie wichtig es dir damals war, das auch in die Köpfe der Personen zu bringen und wie wichtig das ist. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Kultur und Organisation, was sich verändern muss vielleicht auch nochmal, damit Cybersecurity und IT noch mehr in die Köpfe dieser Personen kommen und wie wichtig das auch mittlerweile oder auch gerade in Zukunft für eine Führungskraft ist, IT nah zu denken.
Ja, ich glaube, das Wesentliche haben wir eigentlich vor ein paar Minuten schon mal in Ansätzen gesagt. Ne? Ich glaube, die Menschen müssen sich ganz klar darüber bewusst werden, dass vieles, was wir heute an Dingen vor uns sehen, irgendwann mal digitale Zwillinge haben werden. Ne? Und dass wir dadurch auch sehr viel mehr an Informationen auf uns einfließen haben werden und ich muss die verarbeiten können. Das heißt, ich brauche eine gewisse Offenheit für diese Veränderung. Die Offenheit, die liegt ganz einfach darin zu akzeptieren, dass die Information wahrgenommen wird. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren war das Thema Kreditkartendaten, in Anführungsstrichen. Ich habe meine Eltern haben immer noch keine Kreditkarte, weil sie keinem glauben, den sie es dem vorhalten. Ne? Das ist also diese Offenheit, das zu nutzen. Die wird unabdingbar sein. Ne? Und das Zweite wird sein, ich muss lernen, wie kann ich mit solchen Dingen umgehen. Ne? Also bedeutet zum einen mal für meine schützenswerten Daten, wo muss ich einen Stopp davor setzen, was inzwischen auch geht. Das muss ich auch wirklich tun wollen. Also ich zum Beispiel, ich setze immer meine Häkchen bei Cookies und weiß Gott wo. Und natürlich ist ein cumbersome Thema, ne? An dieser Stelle. Aber ich möchte nicht, dass alles auf meinen Kisten läuft, was die anderen wollen.
Ja.
Das sind so Dinge, wo ich einfach wirklich genügend Aufwand reinstecken muss, dass ich es machen muss. Ne? Und das muss ich akzeptieren. Und dann muss ich auch den Nutzen draus ziehen können. Also heißt, wenn ich im Unternehmen drin bin, brauche ich Neugierde auf neue Verfahren. Wie kann ich das Wissen, die Assets meines Unternehmens, nochmal so nutzen, dass ich mehr Wertschöpfung draus kriege? Ne? Und das wird die Herausforderung für alle sein. Also diese Denke in Wertschöpfung auf Basis von neuen Verfahren, auf Basis von dem, was IoT, digitale Zwillinge und das, was alles dazugehört, können. Denn wir werden, also es gibt schon Fertigungsstraßen, die vollautomatisiert durchlaufen, die Dinge produzieren, wo wir einfach nur noch nebendran stehen und gucken und einen kleinen Fehlerfall neu austarieren. Und das wird sich überall durchsetzen. Auch in den kaufmännischen Bereichen wird man immer mehr diese Dinge sehen, dass auch kaufmännische Abwicklungen, ne, mehr und mehr automatisiert werden, ne. Wir hatten das früher gemacht, in einem Softwareumfeld hat man das Testverfahren Automatisierung genannt, ne? Dann hat man Roboter mitlaufen lassen, die im Test immer das Gleiche gemacht haben. Das geht ja auch mit Geschäftsvorfällen. Das sind alles nur Bäume, die man akzeptieren muss. Man selbst als Person, die Kultur muss sich dagegen in eine Art von Steuerung verändern, in eine Art von Akzeptanz und immer wieder Verbesserung. Und das ist das Wesentliche, was wir brauchen für all diese Entwicklung rund um IT, ne? Und nebendran, wenn das alles digital ist, ne, dann wissen wir auch, dass wir Löcher haben. Ne? Und das müssen wir auch. Wir müssen auch erkennen, wo sind diese schützenswerten Güter? Wo sind die schützenswerten Daten? Wo sind schützenswerte Prozesse? Und das hat natürlich einen Rieseneffekt auf das Thema Cybersecurity. Ne? Das wird abgegrenzte Fort Knox-Methoden geben. Ne? Und es wird Dinge geben, wo man sagt, boah, ist nicht so schlimm, wenn da irgendwas passiert. Und gerade auch diese Gewichtungsfähigkeit muss man im Unternehmen lernen. Das müssen Mitarbeiter lernen, weil das kann nicht nur Geschäftsführung oder Führung tun.
Und auch nicht nur IT, weil, ich sag mal, jemand, der in einem Fachbereich sitzt, der weiß viel besser einzuschätzen, was schützenswert ist an Daten und an Systemen vielleicht, die für ihn wichtig sind. Ne?
Richtig. Das ist also eine Aufgabe für alle. Ne? Und ich meine, im Endeffekt ist dann die IT nur noch der Gatekeeper, der die Methoden bereitstellt, damit man es kann. Nur machen müssen es alle. Und machen müssen auch vor allem alle das Thema digitaler Zwilling. Ganz spannendes Thema.
Machen müssen es alle, finde ich ein super Schlusswort. Jürgen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und mal so einen kleinen Rückblick mit uns gemacht hast und auch einen Blick in die Gegenwart der Unternehmen, wo du echt coole Einblicke hast für uns und natürlich auch in die Zukunft mal auf eine Führungskraft der Zukunft geblickt hast. Also vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Marcel, du hast wie immer die letzten Worte. Hol deine rauchige Stimme nochmal raus hier.
Ja, ich meine, wir haben ja heute viel über andere Themen gesprochen. KI ist wieder zum Wort gefallen. Und
im Jahr der Automatisierung.
Automatisierung haben wir erwähnt, lang und breit darüber gesprochen. Ich glaube, das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist Cybersecurity schwingt überall mit. Ich muss es immer mitdenken. Ich brauche es in all meinen Projekten, egal wie ich mich weiterentwickeln möchte, sei es in Form der Digitalisierung, der Automatisierung, KI-Anwendung etc., dass das einfach ein wesentlicher Bestandteil ist. Deswegen gibt es auch den Podcast, der heißt zwar IT ist alles, aber dennoch sprechen wir eigentlich immer über Cybersecurity, weil die beiden Themen so eng zusammenhängen. Und was sicherlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass es die ganzen Firmen etwas angeht. Also eigentlich erwarte ich ja jetzt, dass die Zuhörerzahlen von 3 auf 6 steigen.
Verdoppelung,
mega. Weil jetzt kann ja auch keiner mehr sagen, den IT ist alles Podcast, den höre ich mir nicht an, weil der ist ja nur, sind ja nur IT-Themen. Es bewegt ja alle. Es muss jeder hören. Also ist jetzt auch Pflicht der IT-Abteilung.
Wir sind jetzt im Mainstream angekommen.
Wir sind im Mainstream angekommen. Wir können jetzt vor der Tagesschau laufen.
Danke, dass ich helfen konnte.
Genau. Von daher könnt ihr das gerne auch mal euren CEOs, CDOs und allen CXOs, die es da so gibt, senden. Dort einfach ein bisschen Werbung dafür machen, sich mit IT-Themen der Zukunft zu befassen. Ich glaube aber, das macht so ein bisschen der Generationenwandel irgendwann auch von alleine, dass die Leute, wir haben da mit Shannon drüber gesprochen und mit Klaus Hellmann, irgendwann anfangen, diese Themen ja in Fleisch und Blut zu überführen. Generation TikTok, ne, heute noch alle 6 Sekunden weiter swipen, in Zukunft aber zumindest IT-Verständnis und in dem Sinne dann hoffentlich auch Cybersecurity-Verständnis. Aber unsere Reise ist noch nicht vorbei und deswegen werden wir auch noch weitere 92 Folgen produzieren, auch zu diesen und vielen anderen spannenden Themen. Von daher vielen Dank, dass du heute dabei warst. Schade, dass wir das Geheimnis der Cybersecurity-Versicherung noch nicht lüften konnten, dass wir also nicht sagen können, du ja, du nein. Das wird vielleicht noch ein paar Folgen dauern, aber
ist schwierig.
Wir bohren weiter und hoffentlich kriegen wir irgendwann mal eine
Antwort. Vielleicht kriegen wir irgendwann einen Versicherer hier. Der wird immer sagen ja.
Der wird ja sagen, genau. Also eigentlich müssen wir es aus beiden Seiten betrachten. Wir sind gespannt, was uns da noch so erwartet. Von daher vielen Dank, dass du dabei warst und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.